Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2019, Folge 6. In guten Händen. Von Silke Gronwald, Andreas Hoffmann und Lorenz Wolf Dettinchem aus Stern Nummer 7 vom 7.2.2019. Gelesen von Felicity Grist. Deutschland steht vor dem Pflegekollaps. Personal fehlt, Investoren suchen den Profit und die Politik versagt. Gute Betreuung finden vor allem die, die die Tücken des Systems kennen. Die Weite. Sie will die Weite spüren. Anna Symicek stemmt die Hände fest auf die Griffe des Rollators und wackelt zum Fenster. Ja, hier reicht der Blick bis zum Rathaus. Sie atmet zufrieden durch. Seit gut einem Jahr lebt die 84-Jährige im Zentrum für Pflege und Wohnen in Fürth. »Das Heim ist mein neues Zuhause geworden«, sagt sie. »Hier will ich nicht mehr weg.« Sie fühlt sich gut behütet in ihrem Zimmer mit dem Notrufknopf an der Wand. Die Pfleger begrüßen sie jeden Morgen mit einem kleinen Scherz, erzählt sie. Das Personal gehöre fast zur Familie. Aber sie freut sich auch, dass ihre Tochter täglich zu Besuch kommt. Die festen Essenszeiten geben dem Tag eine Ordnung. Es gibt Konzerte oder Feste mit selbstgemachter Pizza und Glücksradspielen. Ein Zurück in ihre Wohnung kann sie sich nicht vorstellen. Früher, sagt sie von sich, sei sie immer fröhlich gewesen, nie verzagt, aber seit dem Tod ihres Mannes sei alles anders geworden. Der Herrgott hat mir das Lachen genommen, aber hier ist es wieder ein klein wenig zurückgekehrt. So schön kann Pflege in Deutschland sein. Ralf Krüdewagen ist ein kräftiger Mann, der lange zur See gefahren ist. Jetzt muss er an Land bleiben, die Schultern sind kaputt. »Ich kann eine Maschine reparieren, aber nicht meine Mutter pflegen«, sagt der 62-Jährige. Deswegen war er froh, dass seine Eltern einen Platz im Sophienhof in Porta Westfalica ergattert hatten. Nach dem Tod des dementen Vaters lebt Gudrun Krüdewagen, 89, dort allein. Viele Erker bringen Licht ins Haus. Im Foyer plätschert ein Springbrunnen. Doch an einem Tag im Sommer 2017 war die Mutter plötzlich total verwirrt, am nächsten wieder vollkommen klar. Hatte sie zu wenig getrunken? Ralf Krüdewagen, so erzählt er es, alarmierte die Pfleger, verlangte die Führung eines Trinkprotokolls. Wenn er nun zu Besuch kam, standen 4 oder 5 Gläser im Zimmer herum, gefüllt mit Wasser, unberührt. Geführt wurde ein Getränkeabstellprotokoll, klagt er. Der Zustand der Mutter besserte sich über Monate nicht richtig. Schließlich musste sie ins Krankenhaus. Diagnose dort? Starke Dehydrierung. So schrecklich kann Pflege in Deutschland sein. Das Heim in Fürth und das in Porta Westfalica gehören zum gleichen Betreiber, Korian. Der Konzern aus Frankreich lenkt in Deutschland 234 Pflegeeinrichtungen mit 21.500 Mitarbeitern. Dem Unternehmen ist sein Ruf wichtig, deshalb hat es in Fürth die Türen für den Stern geöffnet. Zum Fall Krüdewagen in Porta Westfalica will sich das Unternehmen aus Datenschutzgründen nur allgemein äußern. Die Flüssigkeitsaufnahme werde über Trinkprotokolle gewährleistet. Wenn im Zimmer mehrere Gläser stünden, dann, damit die Mitarbeiter bei jedem Besuch Getränke zur Hand hätten. Korian ist an der Börse notiert, also muss auch die Kasse stimmen. Die Aktionäre erwarten Dividende. Pflege ist ein Riesengeschäft. Kaum ein Tag vergeht ohne neue Schlagzeile. Investoren kaufen Heime wie im Rausch. Der Beitrag zur Pflegeversicherung steigt und wird doch in wenigen Jahren nicht mehr reichen. Vor allem aber, wer soll die ganze Arbeit machen? Je nach Schätzung fehlen 35.000 oder gar 100.000 Pflegekräfte. 3/4 der Beschäftigten in Heimen klagen über Zeitdruck. Viele reduzieren wegen Überlastung auf Teilzeit. Bei der Altenpflege ist vielen nicht klar, dass das System vor dem Kollaps steht, sagt Sozialexperte Stefan Sell, Professor an der Hochschule Koblenz. Die Überlastung des Systems. Die Pflege wird immer mehr zu einem Notstandsgebiet mitten in einem reichen Land. Hochgerechnet 185.000 Angehörige, die Hilfsbedürftige noch zu Hause betreuen, sind kurz davor aufzugeben. Zugleich lehnen ambulante Pflegedienste inzwischen jedes Jahr tausende Anfragen wegen Personalmangels ab. Und das ist erst der Anfang. Bis zum Jahr 2050 wird durch das Altern der Bevölkerung die Zahl der Pflegefälle um 50% auf 5,3 Millionen wachsen. Dabei galt die Pflegeversicherung lange als Erfolgsgeschichte. Vor einem Vierteljahrhundert setzte sie der damalige Sozialminister Norbert Blüm durch. Wer früher zum Pflegefall wurde, hatte einen demütigenden Weg vor sich. Er musste sein Vermögen auflösen und oft zusätzlich zum Amt gehen. 2/3 der Heimbewohner bezogen Sozialhilfe. Über 20 Milliarden Mark kostete die Kommunen das 1994. Die Blümsche Reform änderte das. Jeder musste sich, gesetzlich oder privat, gegen das Pflegerisiko versichern. Wer hilfsbedürftig wird, bekommt seitdem einen Zuschuss, gestaffelt nach dem Schweregrad. Er kann sich Geld auszahlen lassen, wenn ihn Angehörige pflegen, einen ambulanten Dienst bestellen oder ins Heim gehen. Heute bekommen 3,7 Millionen Menschen Leistungen. 1/4 davon lebt im Heim. Die Gesamtausgaben stiegen auf 38 Milliarden Euro. Private Anbieter rollten den Markt auf. Alles muss effizient sein, kostenoptimal, schnell gehen. Jede Tätigkeit wird zerstückelt und dokumentiert. Tägliche Hilfe beim Aufstehen am Morgen und zu Bett gehen am Abend, 4-mal in der Woche. Oder tägliche Hilfe beim An- und Ausziehen der Kompressionsstrümpfe. Pflege ist heute ein industrieller Prozess. Aber wo bleibt da der Mensch? Das komplizierte System macht es schwer herauszufinden, was eine gute Einrichtung ist. Und wenn es Probleme gibt, hat man schnell das Gefühl, gegen Gummiwände zu rennen. So wie Ralf Grüdewagen. Seine Mutter Gudrun hat einen Gutachter bei Pflegegrad 4 einsortiert. Das ist der zweithöchste. 1.775 Euro im Monat kommen von der Pflegekasse. 2.326 Euro zahlt sie selbst und die Familie. Das ist doch viel Geld, sagt Ralf Grüdewagen. Für 4.000 Euro können wir doch einwandfreie Leistungen erwarten. Gudrun Grüdewagen stürzte mehrfach. Einmal polterte sie mit dem Rollstuhl die Fluchttreppe herunter. Nach Beobachtung von Ralf Grüdewagen wurde eine Notausgangstür mit einem Stuhl offen gehalten. Er wendet sich an die Heimaufsicht, fühlt sich vertröstet. Doch dort will man unverzüglich gehandelt haben. Fehler habe es nur bei den Dokumentationspflichten gegeben. Der Sohn sieht Verstöße gegen den Brandschutz und wendet sich direkt an das Bauamt, das dann tatsächlich anordnet, Mängel abzustellen. Korian verweist auf das Dilemma, dass die Bewohner ihre Autonomie und Mobilität behalten sollen, aber Gefahren oft nicht mehr richtig einschätzen könnten. Fluchttüren seien tatsächlich zur Belüftung geöffnet gewesen. Jetzt sei die Einrichtungsleitung angewiesen, dies nicht mehr zuzulassen. Große Hoffnungen richtet Grüdewagen auf die Pflegekasse der TK. Doch die verweist ihn an die Heimaufsicht und schlägt vor, sich einen Rechtsanwalt zu nehmen. Mit diesem Rat schien Herr Grüdewagen jedoch nicht zufrieden gewesen zu sein, teilt die Kasse mit. Wie sollte er auch? Da kämpft ein aufgebrachter Sohn um die Gesundheit seiner Mutter. Bei einer späteren Prüfung fand der medizinische Dienst der Krankenkassen, MDK, laut Heimaufsicht dann doch Mängel in der Ergebnisqualität der Pflege, wenn auch nicht konkret bei Gudrun Grüdewagen. Der MDK wird oft als Pflege-TÜV bezeichnet. Doch der Vergleich ist schief. Denn aus dem Verkehr ziehen können die Prüfer schlechte Heime nicht, aber immerhin schauen sie genau hin. Katja Jährich zum Beispiel. Die 39-Jährige sitzt einer freundlichen älteren Dame gegenüber. Helga Karge, 87, die seit 4 Jahren im Pflegeheim Vitaris im sächsischen Torgau lebt. An der Wand kleben Fotos von Hunden. Auf einem Sessel streckt Kater Pupfel die Pfoten aus. Regelmäßige Kontrollen. Jährich und ihre Kollegen beim MDK prüfen jedes Jahr 13.300 Heime und 12.800 Pflegedienste, mindestens einmal. Sie rücken an mit Laptops und Listen, bleiben 1 bis 3 Tage. Es geht los. Wie schmeckt das Essen? Wird immer eine Flasche Wasser auf den Nachttisch gestellt? Hat sie sich schon einmal über die Pflege beschwert? Frau Karge sitzt auf dem Bett, antwortet geduldig. Katja Jährich zögert einen Moment. Wie läuft das mit dem Stuhlgang? Frau Karge hat da kein Problem. Mein Hintern kennt die Uhr, er meldet sich jeden Morgen um 10 Uhr. Die Prüferin lässt sich ein Schrankfach zeigen, in dem die Medikamente für Helga Karge liegen. Sie schaut, ob die Pillen in der Tagesbox der verordneten Dosierung entsprechen. Am Computer studiert Jährich den Behandlungsplan. Wie oft wurde der Blutzucker gemessen? Hat es eine Hilfskraft oder eine Fachkraft gemacht? Wie hat sich das Gewicht entwickelt? Ohne solche Kontrollen würde häufig wechselndes Personal gar nicht merken, wenn Bewohner abmagern. Nach einer halben Stunde steht fest, Helga Karge wird gut gepflegt. Bei einer anderen Patientin ist Jährich etwas aufgefallen. Die Frau bekam ein Schmerzmittel, aber es wurde nicht verzeichnet, welches Präparat und wie hoch die Dosis war. Ein Dokumentationsfehler. Manche Kritik wirkt kleinkariert. Doch aus Details können die Prüfer oft erkennen, wie gut ein Heim organisiert ist. Hier in Torgau sind sie insgesamt sehr zufrieden. Die Leute vom MDK schreiben detaillierte Berichte. Aber lesen darf das kaum jemand, auch nicht die Bewohner, Angehörige oder Journalisten. Für sie gibt es nur Kurzfassungen, genannt Transparenzberichte. Ausgerechnet Transparenz. Denn Klarheit bringen die seit 2009 veröffentlichten Pflegenoten nicht. Fast jede Einrichtung kann eine Bewertung zwischen 1,2 und 1,5 vorzeigen. Wo es Pflegemängel gibt, lassen die sich durch leckeres Essen ausgleichen. Auf dem Papier strahlen Deutschlands Heime. Das Aloheim Emsauenpark in Lingen etwa. Ein heller Neubau in weißem Putz und rotem Klinker, 2016 eröffnet. Nach der MDK-Prüfung im Dezember 2017 gab's die 1,0. Bestnote. Bernd Ruping, einem sonst sehr gelassenen Professor der Theaterpädagogik, bebt die Stimme, wenn er von den Erlebnissen seiner Mutter dort erzählt. In ihrer Not hatte sie sich Toilettenpapier in den Schritt gestopft. Dazu ständige Personalnot, wechselnde Zeitarbeiter, mangelhafte Ernährung. Es lag nicht an den Pflegern, sagt Ruping, es war die Organisation. Nach 1,5 Jahren fand er eine andere Einrichtung, wo es der Mutter vor ihrem Tod noch einmal besser ging. Aloheim räumt ein, dass unsere hohen Qualitätsstandards in der Einrichtung in der Vergangenheit vorübergehend nicht in allen Punkten eingehalten worden seien. Jetzt sei Abhilfe geschaffen. Die Personalvorgaben würden sogar übererfüllt. Dass die Unterschiede in den Heimen viel größer sind, als die Noten verraten, zeigt auch der Pflegereport 2018 von AOK, Charité und der Hochschule Fulda. Die Wissenschaftler untersuchten anhand von 6 Kriterien, wie Pflegebedürftige versorgt waren. In einem schlechten Heim bekommen sie 3-mal so häufig Druckgeschwüre wie in einem guten, haben sie 2,5-mal so oft eine Harnwegsinfektion. Werden Demenzkranke mit Antipsychotika vollgestopft, obwohl das oft unnötig ist. Immerhin hat die Politik inzwischen erkannt, wie blind die Pflegenoten sind. Ein Pflege-TÜV, bei dem heute fast jedes Heim ein sehr gut bekommt, verdient seinen Namen nicht, sagt Gesundheitsminister Jens Spahn, CDU. Doch was ein neues differenziertes System bringt, ist völlig offen. Im Fall des Aloheim Lingen wurde immerhin die Heimaufsicht der Stadt aktiv. Welche Behörde genau für die Kontrolle zuständig ist, ist nicht mehr einheitlich geregelt. Seit der Föderalismusreform 2006 habe jedes Bundesland sein eigenes Gesetz, rügen Kritiker. Die Heimaufsicht darf man sich auch nicht als Sondereinsatzkommando vorstellen. Denn zunächst wird der Betreiber beraten. Erst wenn Vorschläge ignoriert werden, gibt es Ordnungsverfahren. Mit der Pflegeorganisation durch die Aloheim-Geschäftsführer war die Heimaufsicht in Lingen nicht zufrieden und verhängte Bußgelder. Jetzt beschäftigt sich die Justiz mit den Mängeln. Für diesen Mittwoch war ein Prozess angesetzt. Ein weiteres Verfahren dauert an. Aloheim will sich auf Anfrage des Stern dazu nicht äußern. Mit 196 stationären Einrichtungen, 72 Anlagen mit betreutem Wohnen, 25 ambulanten Pflegediensten und 17.500 Beschäftigten zählt der Konzern zu den drei größten privaten Anbietern in Deutschland. Mit vielen Millionen kauft er kleinere Pflegeheimketten in Serie. Antreiber sind dabei internationale Finanzinvestoren, die das Geschäft mit den Hilfsbedürftigen in Zeiten niedriger Zinsen als neue Bonanza entdeckt haben. Im Durchschnitt sind knapp 5% vom Umsatz Gewinn und das bei überschaubarem Risiko. Aloheim selbst wurde binnen eines Jahrzehnts gleich zweimal an jeweils andere Private Equity Fonds weitergereicht. Zuletzt zahlte Nordic Capital 1,1 Milliarden Euro. Der Fonds sitzt auf der steuergünstigen Kanalinsel Jersey. Der Staat wollte privates Geld. Wissenschaftler haben bisher keinen Beweis dafür gefunden, dass in privaten Heimen schlechter gepflegt wird als in gemeinnützigen von Caritas oder Rotem Kreuz. Bei der Einführung der Pflegeversicherung hatte die Politik den Markt ganz bewusst geöffnet, weil dem Staat für die Investitionen in neue Heimplätze das Geld fehle. Im Nachhinein allerdings bezahlt die Allgemeinheit Bau und Instandhaltung doch, halt nur in Raten über den Pflegesatz. Dass eine Einrichtung geschlossen wird, ist die absolute Ausnahme. Die Pflegekassen können im Extremfall den Vertrag kündigen. Etwas häufiger kommt es vor, dass die Heimaufsicht einen Aufnahmestopp verhängt, bis Mängel abgestellt sind. Im Aloheim in Bremen kam es mehrfach dazu. Die Vorgänge im Pflegezentrum Markusallee beschäftigen auch die Justiz. Eine junge Frau hatte vor einem Jahr bei ihrem Vater tiefe, teils eitrige Wunden entdeckt. Dekubitus Grad 4. Im Gespräch mit Radio Bremen sagte sie: "Jetzt weiß ich, wie der Tod riecht." Sie stellte Strafanzeige wegen Körperverletzung. Nach Auskunft des Staatsanwalts dauern die Ermittlungen an. Aloheim sieht sich durch ein Fachgutachten entlastet. Die Aufsicht verordnete dem Pflegezentrum ein Qualitätsmanagement. Der Sozialarbeiter und Buchautor Klaus Fussek kennt die Anzeichen für schlechte Pflege. Ganz oben auf seiner Liste steht das Wundliegen, das Fachleute Dekubitus nennen. Kein anderes Thema eigne sich so gut, um die Mängel im System aufzuzeigen, und die hält der 66-Jährige für gewaltig. Er sagt den ungeheuerlichen Satz: "Man verdient mit schlechter Pflege mehr als mit guter." Das funktioniere so: Wenn sich bei einem Patienten der Dekubitus verschlimmert, muss er zur OP ins Krankenhaus, kommt mit einem höheren Pflegegrad zurück und ist nun fürs Heim lukrativer. Wenn aber Mitarbeiter mit großem Engagement die Wunden heilen, dann droht sogar die Zurückstufung. Die Folge? Weniger Geld. Pflegeparadox. Niemand arbeitet absichtlich schlecht. Doch wenn einfach nicht genug Leute auf der Station sind, dann sind die Aufgaben nicht zu schaffen. Die Pflegekräfte leiden oft selbst darunter und wandern ab. Aus den ambulanten Diensten zu den Heimen, von den schlechten zu den besser geführten Einrichtungen. Attraktivere Arbeitgeber sind neuerdings Intensiv-Pflege-WGs. Von Hektik und Zeitmangel ist in München-Feldmoching nichts zu spüren. Pflegerin Karina sitzt am großen Esstisch und lackiert einer Bewohnerin die Nägel. Nebenan hockt ein kleines Grüppchen Schwerstkranker und spielt zusammen mit Betreuern »Mensch, ärgere dich nicht«. Einige haben ihre mobilen Beatmungsmaschinen dabei. 7 Pflegebedürftige leben in diesem schmucken Neubau auf etwa 400 Quadratmetern. Rund 50.000 schwerstkranke Patienten werden heute außerhalb der Kliniken betreut. Mit Studentenbuden haben sie nichts gemein. Eher ähneln sie kleinen Krankenstationen. Carina arbeitet seit 1,5 Jahren hier. Vorher war sie in mehreren klassischen Altenheimen. Sie sagt, es sei ein Unterschied wie Tag und Nacht. In der Intensivpflege ist im Schnitt eine Fachkraft für 2,5 Patienten zuständig. In den normalen Einrichtungen ist es gängig, dass sie zu zweit 30 Leute versorgen müssen. Carina erinnert sich, dass sie sogar mal als einzige Fachkraft in einem Heim mit 109 Leuten vor Ort war. Zwar hatte sie zahlreiche Pflegehelfer zur Unterstützung, aber die durften viele Sachen nicht machen. Also musste Carina den ganzen Tag durch das 4-stöckige Haus rennen. Sie trug damals einen Schrittzähler in der Tasche. Am Ende der Schicht zeigte er 9 Kilometer und 42 Stockwerke an. Für Carina ist die Arbeit in Feldmoching so, wie sie sich es immer gewünscht hat. Man will ja auch Zeit mit den Leuten verbringen, nicht nur die Waschanlage anschmeißen und die Medikamente verteilen, sagt sie. Zwischen 13.000 und 16.000 Euro kostet ein einzelner Platz in einer Pflege-WG pro Monat. Der Markt gilt als hoch lukrativ. 3 Milliarden Euro Umsatz, Tendenz rasant steigend. Der AKB Pflegedienst, der die Einrichtung in Feldmoching betreut, gehört zur deutschen Fachpflegegruppe. Jüngst aufgekauft von der US-Firma Advent International. Pflegekräfte verzweifelt gesucht. Geschäftsführerin Elke Dodenhoff könnte hier in Feldmoching noch mehr Klienten versorgen, doch 5 der 12 WG-Zimmer stehen leer, ebenso die komplette erste Etage. Dodenhoff findet nicht genug Personal. Der Markt ist leergefegt, sagt sie. Bei der Bundesagentur für Arbeit sind 23.862 offene Altenpflegestellen gemeldet. Im Schnitt vergehen 183 Tage, bis ein geeigneter Kandidat gefunden wird. Ein Spitzenwert. Ist die schlechte Bezahlung daran schuld? Nein, das ist Quatsch, sagt Elke Dodenhoff. Es gäbe ja auch keinen Fachkräftemangel bei Friseuren, und die würden viel schlechter bezahlt. Hier fangen die Mitarbeiter mit 3.200 bis 3.500 Euro an. Mit den Zuschlägen kommen erfahrene Kräfte auf rund 4.200 Euro monatlich. Christoph Jaschke, Marketingmanager und Sprecher der Deutschen Fachpflegegruppe, sieht vielmehr das schlechte Image des Berufs als Ursache. Der Service am Menschen hat in Deutschland einfach eine zu geringe gesellschaftliche Anerkennung, sagt er. Und die wenigen, die sich trotzdem für eine Ausbildung entscheiden, würden gleich zu Beginn total überfordert. Die Personalnot in den Heimen ist dermaßen groß, dass selbst Azubis im ersten Lehrjahr oft wie vollwertige Fachkräfte eingesetzt werden. Den jungen Leuten wird eine Verantwortung aufgebürdet, die sie komplett überlastet, sagt Jaschke. Wenn am Ende 1/3 den Abschluss macht, ist das schon viel. Das ist im Vergleich zu anderen Ausbildungsberufen eine katastrophale Quote. Es ist nicht so, dass die Politik den Ernst überhaupt nicht erkannt hätte. Jedes Heim soll nun eine Pflegekraft zusätzlich bekommen, die Bezahlung soll steigen und eine konzertierte Aktion die Ausbildung attraktiver machen. Doch das alles wird kaum reichen. Nach einem Vierteljahrhundert Pflegeversicherung wäre es an der Zeit, Remedur zu machen. Im Gesetz steht der Grundsatz ambulant vor stationär. Aber in der Realität steigt die Zahl der Heime und die pflegenden Angehörigen fühlen sich im Stich gelassen. Dabei ist die Betreuung zu Hause nicht nur menschlicher, sondern auch günstiger. Die Eigenanteile der Heimbewohner explodieren unterdessen. Im Durchschnitt erreichen sie schon 1.830 Euro. In einem Drittel der Fälle muss nun doch wieder das Sozialamt einspringen. Nicht nur in der CDU wird deswegen diskutiert, aus der Zuschusskasse eine Vollkostenversicherung zu machen, mit einer durchaus hohen, aber berechenbaren Selbstbeteiligung. Andere, wie der Sozialexperte Sell, fordern, mehr Steuergelder ins System zu stecken, auch weil das gerechter sei, als nur die Beitragszahler zu belasten. Vor allem müsste die ausufernde Bürokratie eingedämmt werden. Wenn die Dokumentation bald länger dauert als die eigentliche Pflege, wird es absurd. Heute irren Betroffene zwischen Anbietern, Pflege- und Krankenkassen sowie diversen Behörden hin und her. Auch um dem Renditestreben Einhalt zu gebieten, brauchte es eine starke Instanz, die den Markt regelt. Doch das alles braucht Zeit. Ralf Grüdewagen mochte sich nicht mehr gedulden. Einen Umzug wollte er seiner Mutter nicht zumuten. In seinem Frust wandte er sich an den Pflegekritiker Klaus Fussek, der ihn an die Korian-Zentrale vermittelte. Und siehe da, nach einigen Telefonaten, das Qualitätsmanagement wurde eingeschaltet, neues Personal rückte an, alte Kräfte wurden neu geschult. Plötzlich roch es auf der Station nicht mehr nach Pipi, sondern nach Blumenladen. Es geht also doch anders. Aber bis dahin war es ein langer Kampf. Wie finde ich ein gutes Pflegeheim und was kann ich bei Problemen tun? Zertifikate allein sagen wenig aus, eine Recherche vor Ort hingegen viel. Doch trotz aller Mühe kann es zu Pflegemängeln kommen. Dann hilft eine Beschwerde an der richtigen Stelle. Der unangemeldete Besuch. Am besten schauen Sie einfach mal überraschend vorbei. Gucken Sie sich in Ruhe um, beobachten Sie die Bewohner, versuchen Sie ins Gespräch zu kommen. Machen viele der alten Menschen einen teilnahmslosen Eindruck? Sind sie sauber gekleidet? Sind sie frisiert? Aber Achtung, Sie sollten nicht vorschnell urteilen. Wenn manche Bewohner merkwürdig angezogen wirken, muss das nicht auf schlechte Pflege hindeuten, im Gegenteil. Es kann auch zeigen, dass ihnen weitgehend der eigene Wille gelassen wird, etwa bei der Auswahl der Kleidung. Auch altersverwirrte oder demenzkranke Menschen sollten selbstbestimmt leben dürfen. Was ist Freiheit und was Vernachlässigung? Vertrauen Sie bei der Einschätzung Ihrem Gefühl. Die Atmosphäre. Wie verhalten sich die Pflegekräfte untereinander? Ist der Umgangston freundlich und respektvoll gegenüber den Bewohnern oder kurz angebunden, hektisch und unfreundlich? Wie riecht es in dem Haus? Scharfe Reinigungsmittel können ein Indiz dafür sein, dass der Geruch überdeckt werden soll, der entsteht, wenn etwa Windeln nicht nach Bedarf, sondern nur in einem festgelegten Rhythmus gewechselt werden. Fragen Sie auch nach dem Beschwerdemanagement der Einrichtung. All das verrät viel über den Geist, der im Haus herrscht. Wunschliste. Machen Sie sich vorab Ihre wichtigsten Kriterien bewusst. Legen Sie mehr Wert auf eine direkte Stadtlage mit fußläufig erreichbaren Geschäften oder lieben Sie eher Ruhe und Natur? Begrüßen Sie feste Ruhe- oder Besuchszeiten oder empfänden Sie diese als Bevormundung? Hätten Sie gern eine Cafeteria oder einen Friseur in der Einrichtung? Drucken Sie sich vor Ihrem Besuch zusätzlich eine detaillierte Checkliste aus, zu finden im Internet zum Beispiel unter pflegelotse.de. Der Umgang mit Demenzkranken. Wie sind Sie ins Heimgeschehen integriert? Gibt es speziell geschultes Personal? Wie ist die personelle Besetzung an Wochenenden und nachts? Haben Demenzkranke die Möglichkeit, ihren oft übermäßigen Bewegungsdrang auszuleben? Oder ist es üblich, Medikamente zu geben, um sie ruhig zu stellen? Das Probewohnen. In vielen Häusern ist es möglich, gegen einen geringen Kostenbeitrag ein paar Tage einzuziehen. Fragen Sie bei den von Ihnen favorisierten Einrichtungen nach. Sollte ein Probewohnen nicht möglich sein, versuchen Sie zumindest ein Probeessen zu vereinbaren. Auch das kann wichtige Eindrücke bringen. Wird das Essen frisch gekocht oder angeliefert? Wie viele Gerichte stehen zur Auswahl? Kümmern sich Pfleger auch um jene, die nicht mehr selbstständig essen können? Die Beschwerde. Wo Menschen arbeiten, geht auch mal etwas schief. Trotzdem haben Sie als Pflegebedürftiger oder als Angehöriger ein Recht auf die vereinbarte Leistung. Sprechen Sie Mängel offen, aber freundlich an. Wenden Sie sich bei kleineren Pflegefehlern zunächst an die Mitarbeiter vor Ort und dann an die Heimleitung. Bestehen Sie im Gespräch auf verbindliche Zusagen, wie und bis wann der Mangel behoben ist. Sollte sich nichts ändern, dokumentieren Sie die Missstände. Machen Sie Fotos, führen Sie ein Protokoll, etwa über das Wechseln der Windeln. Nach einem erfolglosen Gespräch mit der Heimleitung gibt es 3 übergeordnete Anlaufstellen, bei denen Sie sich Hilfe holen können. Erstens den Dachverband des Betreibers, zum Beispiel Caritas, Diakonie. Zweitens die zuständige Pflegekasse, die den medizinischen Dienst mit einer Sonderprüfung beauftragen kann. Und drittens die Heimaufsicht. Welche Behörde für die Heimaufsicht zuständig ist, variiert von Bundesland zu Bundesland. Während es in Bayern insgesamt 96 Heimaufsichten gibt, liegt die Zuständigkeit im Saarland und in Berlin jeweils bei nur einer einzigen Behörde. Und in ganz gravierenden, lebensbedrohlichen Fällen können Sie natürlich auch die Staatsanwaltschaft einschalten. Die jeweiligen Adressen, wichtige Telefonnummern und Ansprechpartner aus Ihrer Region finden Sie unter beschwerdestellen-pflege.de, heimaufsicht.de oder stiftung-patientenschutz.de. Weitere Infos. Der Ratgeber Pflege bietet einen umfassenden Überblick. Über die individuelle Absicherung bei Pflegebedürftigkeit, über die Leistungen der Pflegeversicherung, über die Pflege von Angehörigen zu Hause und auch über Qualität und Transparenz in der Pflege. Die 212 Seiten starke Broschüre kann kostenlos heruntergeladen werden. Bundesgesundheitsministerium.de.
Impressum. Stern Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber: Gruner und Jahr GmbH und Co. KG in 20444 Hamburg. Kontaktdaten Redaktion: Telefon 040 3703 7284. E-Mail: blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung: Deutsche Zentralbücherei für Blinde, DZB, Staatsbetrieb des Freistaates Sachsen. Gustav-Adolf-Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113120. Fax 0341 7113 125. E-Mail: abo@dzb.de. www.dzb.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Breischrift im Jahresabonnement 2 wöchentlich als Druckausgabe Stern, Zeit, Brei und per E-Mail im Brei-Datenformat. Wir werden unterstützt von Freunde der DZB e.V. Spendenkonto: Sparkasse Leipzig, IBAN DE 44 8605 5592. 1100 83 00 10. BIC WELADE 8LXXX.